Ja, guten Morgen, liebe Jutta. Wir treffen uns nicht in aller Herrgottsfrühe, aber zumindest am Morgen. Ich wünsche dir einen guten Morgen.
Ja, das wünsche ich dir auch, Julia.
Das letzte Mal haben wir über Älterwerden in der Arbeitswelt gesprochen. Inzwischen sind wir wieder ein bisschen älter geworden. Und heute haben wir uns einen Gast dazu geholt, damit wir das auch ganz gut aushalten können. Ich freue mich sehr und ich kündige ihn jetzt schon mal an. Du hast den Gast natürlich eingeladen, Jutta. Es ist Marc Wagner. Marc Wagner ist Experte für ja, innovative IT-Lösungen, für die digitale Transformation in Organisationen, berät da die unterschiedlichsten Unternehmen mit Schwerpunkt auch Banken. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist, Marc.
Freue mich auch, sehr hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Mal wieder, muss man sagen.
Genau, du bist schon zum zweiten Mal bei uns. In Folge 7 hatten wir dich schon mal als Gast. Heute haben wir, glaube ich, die Folge 28, wenn ich das jetzt richtig weiß. Vielleicht auch schon mehr. Ich bin jetzt, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Aber schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch.
Ihr seid im kontinuierlichen Gespräch, Jutta. Deswegen hast du auch Marc heute eingeladen, richtig?
Ja, genau, das ist das. Also wir kennen uns schon ziemlich lange und diskutieren schon ewig lange über Transformationsthemen. Und das entwickelt sich eigentlich immer sehr kurzweilig. Und also zumindest kann ich das von meiner Seite aus sagen. Ich vergesse dann immer Zeit, wenn ich mit Marc diskutiere. Und dann gucke ich irgendwann auf die Uhr und denke mir, ups. Und ich komme immer anders raus, als ich reingegangen bin, von dem Thema Wissen und Impulse und Ideen. Und dann dachte ich mir, das könnten wir doch auch mal wieder in Form unseres Podcasts machen, zu diesen Themen, die gerade uns alle beschäftigen. Und so kam die
Ja,
Einladung. Und ich freue
das ist
mich
eine
sehr, dass
tolle
du da
Besch
bist.
Danke.
Ja. Das ist eine tolle Beschreibung für Gespräche, die Zeit vergessen und hinterher anders rauskommen, als man reingegangen ist. Ist eine schöne Beschreibung für ein gutes Gespräch, Marc, oder?
Ja, absolut. Und ich kann das nur zurückgeben. Also ich kann mich jetzt noch sehr an unsere letzte Diskussion erinnern. Jutta, da hatten wir auch so eine tolle Location in Frankfurt gewählt beim gemeinsamen Mittagessen. Die Diskussion rund um, welche Auswirkungen hat sie denn mal wieder die technologische Entwicklung auf die Gestaltung von Arbeit? Und da glaube ich ja jetzt auch dein Blick drauf, dass es jetzt schon noch mal eine Ecke anders ist. Ja, also dass durch das Aufkommen von künstlicher Intelligenz, wir mittlerweile uns in Entwicklungen bewegen, die wir gar nicht mehr richtig gefasst bekommen als Menschen. Ja, also wir befinden uns wirklich auf der zweiten Hälfte des Schachbretts, wie man so schön sagt. Ja, die exponentiellen Wachstumskurven kommen und dadurch hat man natürlich extreme Auswirkungen, A, auf die Art, wie man Arbeit gestaltet, aber natürlich auch auf das, wo du, Jutta, mit deinem Lehrstuhl und deiner Forschung auch verstehst, nämlich die Frage, was für Fähigkeiten muss ich denn am Ende des Tages entwickeln und was muss ich dafür tun, um employable zu sein, wie man so schön neudeutsch sagt. Also von daher, es war eine tolle Diskussion, mir ging es genauso. Also die Zeit war dann so schnell vorbei, dass ich noch Schwierigkeiten hatte, meinen Folgetermin zu kriegen, was sehr für die Diskussion gesprochen hat.
Ja, wir wollen auch so ein bisschen Bezug nehmen auf euer Gespräch, weil da ist auch so ein bisschen mehr draus entstanden und wir wollen dem Gespräch vielleicht noch so mal ein bisschen nachspüren. Vielleicht kurz zum Einstieg, damit wir alle so den gleichen Kenntnisstand haben. Ihr habt, oder ich weiß jetzt gar nicht, von wem der Begriff genau kommt, ob der aus eurem Gespräch entstanden ist. Ihr habt so ein bisschen in eurem Gespräch diesen Begriff digitale Renaissance geprägt oder erdacht. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich so gefragt, so, was ist denn jetzt der Unterschied? Also, wir reden von digitaler Transformation, du hast es eben auch gemacht, digitalem Wandel, ja, kennen wir alles, aber was heißt jetzt genau oder was ist der Unterschied dazu zur digitalen Renaissance? Was prägt das? Vielleicht mögt ihr beide da kurz was zu sagen. Was ist anders vielleicht als bei den anderen Begriffen? Marc, vielleicht willst du starten und Jutta dann auch nochmal dazu.
Ich versuche mal sehr kurz zu starten, und gebe dann natürlich super gerne in deine Richtung weiter, Jutta. Erstmal, wie ist der Begriff entstanden? Digitale Renaissance. Der Renaissance-Begriff ist aus einem relativ einfachen Grund entstanden, nämlich dass es zumindest mir so gegangen ist, dass ich Ende letzten Jahres mir dieses Negativ-Narrativ in Deutschland total auf den Keks gegangen ist. Also diese Diskussion, oh, die Automobilindustrie geht den Bach rum und ist ja alles so schlimm und wir sind überall so abgehangen und in Europa ist alles auch so furchtbar. Das hat mich total genervt, ja, weil ich persönlich für mich ganz klar unterschreibe, ich bin wirklich bekennender Europäer, ja. Also ich finde, das ist ein ganz tolles Konstrukt und das ist, meines Erachtens, die einzige Chance auch, sich zu positionieren gegenüber den anderen Großmächten, die uns im Moment ja beginnen, ein bisschen auf der Nase rumzutanzen. Und wir haben ganz viel Tolles, also könnte ich jetzt eine Stunde zu reden, bei uns im Land, in
Nein.
unserer DNA. Und das deswegen der Begriff der Renaissance, weil die Zeitalter der Renaissance war ja nach Mittelalter. Mittelalter war die dunkle Zeit und dann kam die Zeit, wo es um technischen Fortschritt ging, um Humanisierung, also um vieles von dem, wo ich sage, was positiv hinter Technologie steckt. Digital ist, glaube ich, No-Brainer, ja, jetzt gerade durch künstliche Intelligenz. Und was wir dann gemacht haben, ist zu sagen, wir brechen dieses Thema in drei Säulen runter, drei Thesen, wenn man so will. Und die skizziere ich jetzt nur ganz kurz und dann können wir da vielleicht so ein bisschen einsteigen. Einmal zu sagen, dezentrale kleine Netzwerkorganisationen sind großen zentralen Organisationen zukünftig überlegen. Big is no more beautiful. Wir sagen, Technologie kann Kommunikations- und Kollaborationskomplexität in Netzwerken so stark reduzieren, dass ich die Vorteile dieser dezentralen, viel kundenorientierteren Strukturen, viel agileren Strukturen nutzen kann. Erster Punkt. Zweiter Punkt, zu sagen, Leadership beats Management oder man könnte es noch härter sagen, Management macht zukünftig Technologie, wo es um Strukturieren, Koordinieren geht. Leadership, das ist Name of the Game, jetzt wirklich, ja. Und da geht es, und da können wir ja dann später einsteigen, um genau die Fähigkeiten, glaube ich, Jutta, die wir diskutiert haben. Und der dritte Punkt, die Magie von künstlicher Intelligenz liegt nicht in der Automatisierung von menschlicher Arbeit. Das ist also dieses große Drohszenario, was eh kommen wird, ja. Also können wir gar nicht verhindern. Sondern die Magie, die liegt darin, auf der Kollaboration mit Menschen auf Augenhöhe. Also Technologie, künstliche Intelligenz als Akteur in High-Performing-Teams zu sehen. Also das sind quasi so die drei Thesen. Und die haben wir dann versucht, weiter runterzubrechen und zu diskutieren.
Da
Ja,
steckt jetzt schon wahnsinnig viel drin, Jutta.
das stimmt. Und wir sind auch noch ein bisschen weitergegangen. Wir haben dann auch noch mal fokussiert auf den Standort Deutschland zum Beispiel oder Standort Europa. Und wenn man diese drei Säulen, die Marc gerade skizziert hat, auf den Standort überträgt, dann stellt man schon fest, dass wenn wir dieses Thema haben, Dezentralität, also klein ist einfach überlegen in Bezug auf groß, dann ist ein Standort, der sich vor allen Dingen im Mittelstand etabliert und etabliert hat und in der Regionalität auch etabliert hat. Das bedeutet nicht, dass das regionale ausgerichtete Unternehmen sind, aber die sind in der Fläche. Das heißt, wir haben kein zentralistisches System wie in Frankreich, wo die wirklichen guten Unternehmen alle im Großraum Paris sind, Anführungsstrichen, sondern dass die überall verteilt sind. Ob die im Schwäbischen sind, ob die im Sauerland sind, ob die in Ostwestfalen-Lippe sind, ob die in Brandenburg sind, wie auch immer. Das ist so extrem breit verteilt und da sieht man schon Dezentralität in Kombination mit kleinen und mittelständischen Unternehmen, das ist der Hebel der deutschen Wirtschaft. Also das muss man schon so sehen, ne? Und das Zweite ist, da haben wir dann darüber diskutiert, wo sind wir stark, Management und Leadership, und mussten dann tatsächlich auch konstatieren, dass die Kultur, die wir haben, schon eher eine Kultur des Controllings und des Managements ist. Und das Thema Leadership, ich glaube, da haben wir ein bisschen Nachholbedarf. Das ist auch diese Technikorientierung, die wir über Jahrhunderte hinweg entwickelt haben. Und dann in das Thema Leadership, wo es um Empathie geht. Da haben wir sicherlich noch Handlungsbedarf. Und das Thema auf Augenhöhe, ich glaube, auch da waren wir eigentlich sehr optimistisch gestimmt, weil wir gesagt haben, wir haben ein breites Bildungssystem, in dem im Vergleich zu anderen Ländern, die in diesem Wirtschaftsspiel eine Rolle spielen, und das Thema Elitär und Elite eher bereits gedacht wird. Also mit anderen Worten, jeder hat Zugang zu diesem System und wir versuchen wirklich auf absoluter Breite, ob das nun in der Thematik der Schule ist, ob das in der Thematik der Hochschulen ist, das duale System als solches ist ja vor diesem Hintergrund, nämlich eine solide Bildung und Ausbildung zu fokussieren, kombiniert mit auch einem zunehmenden Thema der Weiterbildung, die nicht nur auf habe ich jetzt das nötige Kleingeld, um das machen zu können, sondern es ist wirklich ein breiter Zugang, dann sind wir da eigentlich auch gar nicht schlecht aufgestellt. Also mit anderen Worten, wenn man es mal so betrachtet, wir haben drei Themen und wir hätten zwei, da haben wir beide gesagt, das sieht gar nicht schlecht aus, das sieht, wenn wir optimistisch sind, sogar gut aus. Und bei einem, da haben wir gesagt, naja, da haben wir schon noch Handlungsbedarf, also 2:1.
Das ist ja schon mal kein schlechter Schnitt. Vielleicht nochmal, ihr habt das eben jetzt auf den Standort Deutschland. Wenn wir jetzt nochmal reinzoomen, sozusagen in die Organisation, da habt ihr jetzt auch schon angesprochen, das Thema Leadership, aber ihr habt auch das Thema Fähigkeiten natürlich sehr intensiv besprochen. Und die Frage nochmal vielleicht ganz kurz, weil natürlich da auch schon viel drüber gesprochen würde. Was bedeutet jetzt diese digitale Renaissance für die Arbeitswelt? Also wir erleben ja sozusagen, und in dem, was ich so an Vorbereitung gelesen habe, Marc, hast du ja auch geschrieben, so, naja, wir dachten immer, wir müssen irgendwann nicht mehr die Spülmaschine ausräumen, aber dafür bleiben uns die menschlichen Fähigkeiten wie Komponieren und Dichten und was weiß ich was. Wir erleben im Moment gerade tatsächlich das Gegenteil. Also ich kenne Menschen, die lassen sich von, und das meine ich jetzt überhaupt gar nicht ne negativ, die lassen sich von ChatGPT coachen. Es gibt sozusagen Musik, es gibt Kunstwerke von KI kreiert. Also das heißt, wo befinden wir uns da gerade? So in diesem Zusammenspiel mit KI und was heißt das eigentlich für die Arbeitswelt aus eurer Sicht?
Ich würde mal kurz einsteigen, vielleicht, dass wir gleich auch tatsächlich, weil ich glaube, dieses Thema Lernen, was Jutta eben angesprochen hat, und die Art, wie wir lernen können, die Chance dahinter ist, glaube ich, ein total wichtiges in dem Kontext. Also da auf jeden Fall nochmal einsteigen, weil darum hat sich ja ganz viel in unserer Diskussion auch gedreht, welche Chancen da jetzt hinterstecken und dass das vor allen Dingen auch eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung ist und nicht nur eine vom Bildungssystem. Ja. Vielleicht, du musst jetzt deine Frage nochmal wiederholen. Jetzt habe ich mich selbst ein bisschen verrannt.
Naja, also die Frage ist nochmal, was bedeutet das für die Arbeitswelt, wenn wir eigentlich davon ausgehen, dass auch Wissensarbeit und sozusagen auch
Ja,
menschliche
jetzt habe ich
Arbeit
will.
von KI
Ja.
übernommen werden kann? Weil bis vor kurzem oder bis vor einiger Zeit haben wir gedacht, sozusagen, dass wir von den
Passt.
doofen Sachen, vielleicht von den repetitiven Sachen, von den anstrengenden Sachen irgendwie, dass wir uns davon entlasten können. Aber jetzt werden wir von Dingen entlastet, von denen wir vielleicht gar nicht entlastet werden wollten.
Ja, das ist tatsächlich ein spannender Punkt. Im Übrigen dieses Bild, was ich ja auch gerne verwende, das verwende ich jetzt seit dem Wochenende nicht mehr so explizit, weil es jetzt mittlerweile in China Roboter gibt, die in der Lage sind, sehr gut Wäsche zu bügeln und anschließend auch zu falten, was eine ziemliche Feinmotorik-Aufgabe gewesen ist. Also von daher muss man auch das jetzt schon wieder relativieren. Deswegen ist die Frage, finde ich, gar nicht so extrem einfach zu beantworten. Ich glaube, wir müssen uns zum einen einfach lösen von der Vorstellung, dass es es gab ja lange mal die Diskussion Blue Collar versus White Collar Worker und dann wird immer so ein bisschen so, oh, die armen Blue Collar Worker und da wird ja Technik und so weiter. Die sind da längst mit konfrontiert, also in gerade Fabrikumfeldern oder in Umfeldern, wo physisches Arbeiten auch noch wirklich, sag mal, Teil der Wertschöpfung ist, ist Technologie schon vor Jahrzehnten, hat Technologie schon Einzug gefunden und man hat sich immer so in der Kohorte der Wissensarbeiter so ein bisschen sicher gefühlt, so von wegen, ah, das ist die tolle Wissensarbeit, so. Und jetzt ist die KI da und zeigt uns in gewisser Weise, dass vieles von dem, was wir für menschliche Wertschöpfung gehalten haben, nicht nur von künstlicher Intelligenz übernommen werden kann, sondern sogar besser übernommen werden kann. Nicht nur schneller, sondern auch besser. Also wenn ich mir bestimmte Texte anschaue, die zum Beispiel Claude AI generiert, das hätte ich in der Form so niemals hinbekommen. Ja, also vor allem nicht in der Geschwindigkeit. Und da ist natürlich die Frage, wie setze ich da einen drauf? So, und das Draufsetzen kann ja zum einen nur sein, das Thema Kreativität und Neues schaffen. Weil das ist eine Fähigkeit, die Menschen mitbringen. Eine Fähigkeit, wo Menschen aus meiner Sicht auch noch echt absolut überlegen sind, insbesondere wenn es durch die Kombination von Wissen über Technologien und deren Reifegrad geht und von dem, was Menschen halt mitbringen, kreatives Potenzial und vor allen Dingen auch emotionale Intelligenz, also andere Menschen halt auch mit zu aktivieren und mit einzubinden. Ist es eine Komp ich, da würde mich auch mal, Jutta, dein Blick nochmal drauf interessieren, weil sind wir gar nicht so super tief eingestiegen. Ist das jetzt eine rein, also eine Domäne, wo ich jetzt sagen würde, die jetzt nur den Menschen vorbehalten ist und wo wir total sicher sind, würde ich sagen, nee, wahrscheinlich eher nicht. Weil wenn ich mir anschaue, was mir die KI natürlich immer auf der Basis von Historiendaten, aber durch Kombinatorik wiederum an Neuem schafft, indem sie Dinge auch so kombiniert, wie ich sie vielleicht gar nicht kombinieren würde. Das ist ja auch ein kreativer Prozess. Dann würde ich sagen, wow, das ist auch dieser Teil der Kreativität. Da nimmt künstliche Intelligenz oder Technologie mittlerweile eine Rolle ein. Und deswegen glaube ich, die Zukunft wird nur darin bestehen, sich auf das Zusammenspiel mit KI einzulassen und einen draufzusetzen. Und das Draufsetzen kann aus meiner Sicht nur originär menschliche Fähigkeiten betreffen, wie gesagt, emotionale Intelligenz, das Schaffen von wirklich Neuem und mit der KI zusammen nach neuen Kombinatoriken oder nach neuen Logiken zu suchen, weil viele der anderen Themenstellungen von Technologie und künstlicher Intelligenz ja schon heute übernommen werden können. Und wenn man sich letzter Punkt die Entwicklungen anschaut, da gibt es zumindest mir so, boah, alle 3 Wochen kommt ein neues Sprachmodell um die Ecke und wahrscheinlich sind sogar ein paar jetzt schon entwickelt und werden verprobt und kommen dann in den nächsten Wochen um die Ecke. Das heißt, es gibt Menschen, die wissen schon viel, viel mehr, was möglich ist nach vorne raus. Deswegen glaube ich, müssen wir uns da wirklich sehr intensiv mit beschäftigen. Was macht uns am Ende des Tages aus?
Ich würde da ein paar Ergänzungen vornehmen, wenn du nichts dagegen hast.
Klar,
Ich
gerne.
würde gerne unterscheiden wollen zwischen der KI, die für sich quasi selbst läuft. Also mit anderen Worten, ich sag, hier hast du was, schau mal, was ist das für ein Muster? Da gebe ich, also das heißt, es ist, das System läuft selbstständig. Es ist tatsächlich jemand, der für mich Tätigkeiten übernimmt, ohne dass ich irgendwie groß eine Prozesswissen, eine Strukturwissen, eine Systematik, Hintergrundwissen brauche. Ich sage einfach, mach das und dann macht er das. Wenn ich sage, bügle und falte, dann macht er das. So. Und es gibt aber auch die KI, die mit mir zusammenarbeitet. Also mit anderen Worten, ich möchte jetzt gerne eine Analyse machen, aber damit die KI wirklich sich komplett entfalten kann, muss sie von mir ganz bestimmte Informationen haben. Sie muss von mir beispielsweise ein ganz bestimmtes Prozesswissen haben. Ich muss als Mensch auch wissen, wie das einzuordnen ist. Muss eine gewisse Vorstellung auch davon haben, wie das Ziel aussieht. Also mit anderen Worten, ich brauche auch selbst ganz bestimmte Kompetenzen und Qualifikationen, damit das in dieser Symbiose richtig gut funktioniert. So, und wenn wir das jetzt mal runterbrechen, was bedeutet das für Kompetenzen und für Qualifikationen? Dann ist das einerseits natürlich dieses Thema der Kreativität, gar keine Frage. Es ist aber auch, und ich glaube, das macht, dann fliegt das System wirklich, also diese Symbiose zwischen Mensch und Maschine, wenn ich das mal so sagen darf. Das ist diese Wissen um Wechselwirkungen. Das ist ein systemisches Denken. Das ist eine Sichtweise, eine ganzheitliche Sichtweise. Das bedeutet, dass ich Prozesse im Blick haben kann und weiß, wie sowas aufgebaut ist, beziehungsweise muss auch eine Strukturierung auch damit verbinden. Das ist eine ganz bestimmte Art und Weise von Methodenkompetenzen. Gleichzeitig, wenn wir dann in dieser Symbiose sind, brauche ich schon auch ein solides Grundlagenwissen über die Fachlichkeit, die dahinter steht. Sonst kann ich das auch gar nicht richtig einordnen. Sonst kann das alles mir erzählen und ich denke, ja. Das ist das, dass es dann, dass ich auf Fakes zum Beispiel reinfalle. Wann falle ich nicht drauf rein? Wann kann ich das wirklich, diesen Diamanten entwickeln, wenn ich genau diese Grundlagen habe und es auch einsortieren kann? Und an der einen oder anderen Stelle ist es vielleicht auch gar nicht so falsch, auch ein Spezialistenwissen zu haben. Also es macht mich nicht frei davon, dass ich keine Fachkompetenzen brauche. Es macht mich nicht frei davon, dass ich Methodenwissen nicht mehr in dem Maße ausprägen, muss. Und es macht mich natürlich auch nicht davon frei, dass ich auf die Sozialkompetenzen verzichte, weil da wissen wir, diese gesamte KI ist mathematisch logisch, da ist nichts an Emotionen drin. Absolut nicht. Und wer auch immer erzählt, die wären irgendwann mal emotional in der Lage, dann ist die Grundsprache immer noch Mathematik und Logik. Und also mit anderen Worten, ich glaube, dass das Anforderungsprofil durchaus nicht eines ist, was wir reduzieren müssen, sondern ich glaube, dass das Anforderungsprofil in ganz, ganz vielen Bereichen sogar ansteigend sein wird. So, und dann ist die Frage, sind wir dann wirklich im Digital Divide? Also natürlich nimmt es mir viele Dinge ab und ich kriege Zeit geschenkt. Ich weiß das aus Erfahrung, wie viel Zeit mir diese Zusammenarbeit schenkt. Und ich kann so viele und ehrlich gesagt nicht nur Zeit geschenkt bekomme ich geschenkt, sondern ganz zudem noch Qualität kriege ich übrigens auch geschenkt. Also ich kriege Qualität geschenkt, ich kriege Zeit geschenkt und das ist ein derartiger auch qualitativer Produktivitätsgewinn, den ich habe, dass da plötzlich Dinge möglich sind, die vorher niemals möglich waren. Aber ich weiß auch, dass die Rechnung nur aufgeht, wenn ich mit dieser Entwicklung gehe, und zwar nicht nur hinsichtlich der Offenheit, sondern auch hinsichtlich der notwendigen Kompetenzen und Qualifikationen, die dafür notwendig sind. Und da frage ich mich natürlich schon auch jetzt kritisch in diesem Raum, wer kann das? Und gibt es Personengruppen, die werden auf der Strecke bleiben? Das hoffen wir natürlich nicht. Und die Frage ist dann, wie kann ich diese Gruppe auf das Minimum beschränken, also so viele wie möglich mitnehmen? Und was bedeutet das dann für Bildung, für Ausbildung, für Weiterbildung?
Ich finde das gerade hochinteressant und ich möchte trotzdem nochmal, also ich höre ja bei euch auch ganz viel und ich teile das ja auch sehr viel Positives raus, was man jetzt aus dieser Entwicklung sozusagen ziehen kann. Ich möchte trotzdem nochmal nachfragen, was ist die Orientierungslinie? Weil die Orientierungslinie scheint ja zu sein, wir müssen uns, also ihr habt das vorhin selber gesagt, wir hatten vor einiger Zeit an manchen Stellen noch nicht das Gefühl, dass die KI bestimmte Sachen übernehmen kann. Das heißt, die KI treibt uns sozusagen schon in dem Maße vor sich her, weil sozusagen auch die Möglichkeiten unserer Kompetenzen werden ja, also werden vielleicht spezifischer, vielleicht, werden vielleicht menschlicher, vielleicht. Aber wenn immer mehr durch die KI sozusagen übernommen werden kann, auch an menschlichen Aspekten, das heißt, unser Raum, ihr beschreibt ihn jetzt, er wird größer, aber auf eine gewisse Weise wird er auch immer kleiner. So, und da frage ich mich, wer treibt hier eigentlich wen vor sich her und sind wir nicht getrieben von dem, was KI immer mehr kann? Also ich sagte vorhin schon, ChatGPT übernimmt Coaching. Das klingt so, aber auf eine Weise, wo ich echt sage, so, wow, ich habe mir das mal zeigen lassen. Also wie die KI mit dir redet, die redet wirklich besser als mancher Coach, den ich erlebt habe. Die motiviert. Die bestärkt dich, die macht dir kreative Vorschläge, wie du an bestimmte Probleme rangehen kannst, wenn du sozusagen im Gespräch mit ChatGPT bist. Das ist der Wahnsinn. Also sozusagen, dann ist ein Teil meines Jobs ist schon dadurch quasi eliminiert und irgendwann vielleicht auch die Moderation, ich weiß es nicht. Aber es ist schon die Frage, sozusagen, wie groß wird unser Raum größer oder wird er kleiner? Also Thema auch Pflegeroboter zum Beispiel, die auch Empathie trainieren sollen. Klar, natürlich steckt da Mathematik dahinter, aber letzten Endes ist es dann vielleicht irgendwann auch egal, ob die Mathematik dahinter steckt oder nicht.
Ich steige mal gerne drauf ein. Also, und wir sollten unbedingt die Punkte, die Jutta eben in ihrem Impuls gegeben hat, noch im Hinterkopf behalten, weil da sind aus meiner Sicht gleich eine ganze Reihe Aspekte mit dabei, die extrem wichtig sind. Vielleicht auf deine Frage hin. Ich kann mich daran erinnern, Jutta, wir haben, als ich noch in der DITIKON war, meine Studie zusammen gemacht zum Thema Future Learning. Und wir haben da so ein Dreieck, da gab es noch gar keine KI in dieser Form. Und wir haben dann so ein Dreieck definiert, wo wir gesagt haben, die Organisation der Zukunft, und man kann es auch meines Erachtens auf eine individuelle Ebene übertragen, muss drei Themen mitbringen. Das ist Lernfähigkeit, Lernbereitschaft und aus einer organisationalen Sicht ein Lernumfeld. Und man kann Lernen, finde ich, auch durch Verändern ersetzen. Also ich brauche eine Veränderungsbereitschaft, eine Veränderungsfähigkeit und ein Veränderungsumfeld in Organisationen. Und das wäre für mich der eine Teil der Beantwortung deiner Frage, was muss ich mitbringen zukünftig? Alle diese drei Themen als Organisation und zwei davon als Individuum, weil ich ansonsten nicht in der Lage sein werde, employable zu bleiben, weil natürlich Technologie durch jetzt exponentielle Wachstumskurven sehr viel schneller bestimmte Aufgaben übernehmen wird. Also das ist für mich so der eine Punkt. Der zweite Punkt, und da bleibe ich jetzt erstmal, so wie Jutta ja, glaube ich, auch, Technologieoptimist und verweist dann auch, wie viele andere gerne darauf, bisher hat jede wirklich disruptive technische Entwicklung. Und das ist natürlich eine sehr disruptive technische Entwicklung. Gestern war so ein Interview mit unserem neuen Digitalminister und der hat das verglichen so mit, also er hat gesagt, sinngemäß, es ist radikaler und disruptiver als alles, was wir bisher erlebt haben. Also sowohl das Zeitalter der Industrialisierung, das Internet etc., weil es halt auch so unglaublich schnell ist, ja. Von der Entwicklung her. Und von daher glaube ich persönlich, das ist der eine Teil. Der zweite Teil, und der geht so ein bisschen mit dem einher, was die, finde ich, was Jutta eben gesagt hat. Wir laufen ein bisschen in das, was McAfee in seinem Buch Second Machine Age schon vor 10 Jahren beschrieben hat, als die Superstar-Economy. Und mit dann dem negativen Effekt, finde ich, den Jutta skizziert hat, nämlich, dass ich heute schon qua Technologie in der Lage bin, mir eigentlich immer die beste Lösung dazu zu holen, weil ich kann halt digitales Know-how, im Zweifelsfall ist das halt ein Videoformat hinter einer Paywall von dem super Top-KI oder sonst was Experten, das kann ich mittlerweile skalieren. Ich brauche nicht mehr den Second Best, ja, ich brauche nicht mehr die zweitbeste Lösung. Man hat das sehr schön gesehen in den USA. In den USA wurden früher Steuererklärungen ja selbst gemacht und dann gab es private Tax Advisor und dann kam TurboTax um die Ecke und mittlerweile gibt es fast nur noch diesen Anbieter, glaube ich, in den USA. Also alle Wettbewerber sind verdrängt. Das Jobprofil des privaten Tax Advisors gibt es nicht mehr. Der Gründer von TurboTax von Intuit ist Milliardär und die 150 Mitarbeiter sind alle Millionäre. Also ich glaube, wir müssen uns schon stark dran gewöhnen. Das ist ein gesellschaftliches Problem, dass du eine Kohorte haben wirst, eine Gruppe von Menschen, die in der Lage ist, hier mitzuhalten und auch die Fähigkeiten, die Jutta, finde ich, sehr schön skizziert hat, mitzubringen, nämlich zum einen eine sehr große Breite an Methoden, Kompetenz und Fähigkeiten, komplexe Probleme relativ schnell zu erfassen und in den Kontext zu bringen, weil das kann ja KI nicht. KI kann ja nicht, der Kontext ist ja etwas, was eine menschliche Fähigkeit ist. Das merkt man ja auch bei Robotern, dass das mit eins das Schwierigste ist, den Kontext darzustellen. Ja, also den Kontext künstlich abzubilden, das können im Moment Menschen, also sich diese Fähigkeit mitbringen muss. Und dann schon, und das glaube ich auch, Jutta, genau wie du sagst, ein gewisses Fachtiefenwissen, um überhaupt noch validieren zu können, ist das, was ich dort geliefert bekomme, ist das valide? Ich will noch nicht mal sagen, ist das fake, sondern ist das valide und hat das von der Wahrscheinlichkeitsrechnung, die KI mitbringt, den Reifegrad, dass ich es sinnvoll anwenden kann, zum Beispiel Richtung eines Konsumenten oder Richtung einer Organisation. Und von daher macht es natürlich einfach Jobprofile der Zukunft viel, 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 viel anspruchsvoller, aber auch viel spannender und aus meiner Sicht auch menschlicher. Und dann höre ich direkt auf. Weil menschliche Fähigkeiten oder sag mal, die intellektuellen Kapazitäten von Menschen aus meiner Sicht viel mehr stimuliert werden und viel mehr genutzt werden durch das, was kommt, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist, wenn jemand eine Excel-Datei von links nach rechts geschoben hat und dann noch schlecht für die Gesundheit den ganzen Tag über vorm Rechner gesessen hat.
Ja, was du gerade gesagt hast, dieses, ich nutze das, was jetzt kommt, Das ist natürlich bei denen gegeben, die auch die Möglichkeiten haben und die auch so ein bestimmtes Niveau von genau jenen Kompetenzen auch haben. Jetzt kommt diese Entwicklungen oder kommt diese Entwicklung mit einer anderen Radikalität, wie du gerade auch gesagt hast, Markt, und sie kommen mit einer anderen Geschwindigkeit. So, was ist mit denjenigen, die diese Fähigkeiten vielleicht schon haben, aber sich vielleicht dessen nicht so bewusst sind oder sie noch irgendwie aus der Kiste herausholen müssen und ein bisschen sich damit auch vertraut machen müssen und auch diejenigen, die vielleicht in dieser Art und Weise noch nicht so aufgestellt sind. Ich meine, wir reden über Methodenkompetenzen in einem erheblichen Ausmaß kombiniert mit einer bestimmten Fachkompetenz. Und das zu entwickeln braucht auch Zeit. Und jetzt kommt das mit einer derartigen Geschwindigkeit um die Ecke und einer Radikalität um die Ecke. Und ich frage mich, ob wir alle diese Zeit haben, um uns auch auf diesen Zug zu schwingen und da mitzufahren. Und was ist dann, also natürlich sitzen in den Abteilen diejenigen, die jetzt schon gar nicht schlecht aufgestellt sind, ha? Die sitzen und da drin und denken sich, wow, endlich geht hier mal was ab. Endlich kann ich den Nutzen machen. Und endlich, also, ne, so nach dem Motto, und sehen quasi ihre Zukunft und denken sich, wow. Und dann gibt es aber sehr viele, die gerade wirklich bemüht sind, den Bahnsteig entlang zu laufen, um noch auf diesen Zug aufzuspringen. Und dann gibt es noch welche, die ganz, ganz hinten stehen und der Zug rund, geht sozusagen aus dem Bahnhof heraus und die stehen immer noch quasi vor der Bahnhofshalle. Und dann ist der Zug aber weg. Also was ich einfach sagen will, also ihr merkt schon, ich bin schon positiv eingestellt. Also darum, aber ich möchte einfach nochmal deutlich machen, und das zeigt eigentlich auch die Geschichte, wenn man sich mit radikalen Veränderungen auseinandersetzt. Ob das der Buchdruck war, ob das die industrielle Revolution war, Ende 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, ob das das Thema Arbeitsteilung war, Anfang des 20. Jahrhunderts oder ob es jetzt ist. Diese Radikalität führt immer zu Spaltungen. Und Spaltungen führen immer nicht nur zu ökonomischen Themen, sondern auch zu gesellschaftlichen Themen und gesellschaftlichen Auseinandersetzungen. Und in der Vergangenheit, das muss man jetzt auch mal ganz klar sagen, sind diese gesellschaftlichen Veränderungen und die gesellschaftlichen Spaltungen, die damit zumindest kurz- und mittelfristig aufgetreten sind, sind immer in teilweise auch sehr radikalen Aushandlungsprozessen geendet, um das mal nett zu formulieren. So, also wir müssen uns damit jetzt auseinandersetzen, dass es nicht nur eine technologische Thematik ist, dass es eine Thematik ist, die sich in der ökonomischen Welt auch vollzieht, und letztendlich auch eine volkswirtschaftliche Komponente beinhaltet, sondern sie wird auch gesellschaftliche Konsequenzen haben. Und wenn man sich das anschaut, was heute auf der Welt passiert, die geopolitischen Krisen, dann sind diese geopolitischen Krisen nicht selten auch mit der Globalisierung verbunden, aber mit einer Globalisierung, die eine Reglobalisierung ist, weil jetzt gerade vor diesem Hintergrund dieser neuen, in Anführungsstrichen, Revolution, die wir dort haben. Ja, wir nennen es industrielle Revolution, aber Industrie ist es ja eigentlich nicht. Also wir haben eine ökonomische und technologische Revolution. Bedeutet das, dass gerade die Karten neu gemischt werden? So, und das wird sich unweigerlich in gesellschaftlichen Themen vollziehen. Und die Frage ist, und das sehen wir im Wahlverhalten, wir sehen es in der Art und Weise, wie wir diskutieren in der Öffentlichkeit. So, die Frage ist, mit dem Wissen von heute und dem Wissen über die Vergangenheit in diesen Veränderungsprozessen, die groß sind, wie hält man eine Gesellschaft im Gleichgewicht? Das ist, finde ich, auch eine Frage. Ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, wenn ich heute Morgen wieder, ich bin noch, ehrlich gesagt, eine Zeitungsleserin. Ich lese noch eine Tageszeitung. Und ich lese natürlich auch die Apps und ich bin auch immer,
Auf Papier.
ich lese es auch eine Zeitung auf Papier, unglaublich, oder? Aber wenn man nicht jeden Morgen beim Frühstück die Zeitung aufschlage, dieses alte Ritual, dann denke ich immer nur, ist diese Welt verrückt geworden? Aber am Ende des Tages ist es ein Spiegelbild eines Prozesses, der in diesem Konstrukt, in diesem Kontext völlig normal ist. So, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir die Balance halten in dieser Bewegung?
Ja, das, also Wahnsinn. Du hast gerade einen riesengroßen Bogen geschlagen und irgendwie die Zusammenhänge alle so auch nochmal aufgezeigt, Jutta. Und die Frage, die ich mir halt auch gestellt habe, ist sozusagen, was für Auswirkungen hat es auf eine Gesellschaft, wenn der einzige Gradmesser die Exzellenz ist, die man ja anlegen muss, sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass wir mit KI eigentlich immer nur Exzellenz sozusagen schaffen. Und was heißt das eigentlich für eine Gesellschaft? Und du hast das eben sehr ganz wunderbar erklärt und sozusagen auch nochmal in den Kontext gesetzt. Und ihr habt ja beide auch, oder Marc, du hast es vorhin auch betont, dass eigentlich wir auch die Chance haben, durch KI sozusagen das uns auf unsere menschlichen Fähigkeiten zu konzentrieren und menschlicher zu werden. Nur, ich frage mich, wo ist sozusagen die Lücke für Menschlichkeit? Und die Frage natürlich, was passiert mit denen, die sozusagen von dem ganzen Prozess sowieso abgehängt sind, aber die Lücke quasi für Menschlichkeit, wenn ich ja, also solche Sachen wie Empathie, Authentizität, nochmal das, also wenn ich zum Beispiel auch bei LinkedIn. Wer schreibt denn noch seine Beiträge selber? Oder wie viele Beiträge sind mit KI geschrieben? Und ganz viele setzen auf Emotionen und Empathie. Aber weiß ich, ob das wirklich von der Person geschrieben ist? Also diese Frage auch wieder, wie unterscheide ich eigentlich und wie merke ich eigentlich, wo Menschen noch am Werk sind, Jutta?
Ja, aber
Also.
weißt du, also du hast zwei, damit ich noch ganz kurz reingrätschen darf, ne?
Ja,
Du hast
klar. Gerne.
zwei Impulse für mich gesetzt. Exzellenz, ich finde Exzellenz nicht negativ, ganz im Gegenteil. Ist nicht
Das meine ich
tatsächlich
auch
das
nicht.
Thema Digitalisierung und künstliche Intelligenz eine Form der Demokratisierung von Exzellenz? Ich meine, wenn man das mal so betrachtet, also weil es doch jetzt die Möglichkeit gibt, es nicht nur einer kleinen Elite zu ermöglichen, sondern in der Kombination mit diesem, ich nenne den immer meinen Assistent K, mit dem Assistenten K oder der Assistentin K, wie auch immer, zu arbeiten, gibt einfach einer breiteren Gruppe die Möglichkeit, in dieser Form der Exzellenz auch zu agieren. Also ich finde
Wenn
ganz
das so ist,
einfach,
ja. Wenn das so ist, ja.
also ich glaube, dass es eher eine Demokratisierung von Exzellenz ist. Genauso wie im Übrigen das Internet eine Demokratisierung in Bezug auf Informationen auch war. Also das Internet hat Menschen plötzlich die Türen geöffnet für Informationen aller Art. Und das ist eine Demokratisierung gewesen. Und jetzt vielleicht ist es eine Demokratisierung von Exzellenz. Und das Zweite ist, gerade in dieser Welt ist die Exzellenz und die PS auf die Straße zu bringen in dieser Form und das mit einer hohen Geschwindigkeit ist auch eine Form, erfolgreich zu sein, was dann Wohlstand sichert. Und das wiederum ist auch wieder eine Form, nämlich das sichert auch die Möglichkeiten einer sozialen Marktwirtschaft, nämlich des Sozialstaates, weil die dann dadurch auch zunehmend finanziert wird. Also wir müssen vielleicht auch so das mal betrachten. Also wir können. Ein Sozialstaat braucht immer eine Einnahmequelle. Und diese Einnahmequelle, das sind die Steuern, die wir haben. Und die Steuern werden generiert durch wirtschaftlichen Erfolg beziehungsweise durch Einkommen. Und das muss in üppiger Art und Weise da sein, nicht zuletzt vor dem Hintergrund unserer demografischen Entwicklung. So, also mit anderen Worten, wir brauchen diese Exzellenztreiber, damit wir uns das als Lebensstandard leisten können, was wir jetzt haben und was wir bewahren wollen.
Ich glaube, Marc, erlaub mir einen
Ja,
ganz kurzen Satz zwischendurch,
klar, natürlich.
dann darfst du länger. Ich glaube, diese Demokratisierung, ich finde das super spannend gerade. Die Demokratisierung, die kann nur dann stattfinden, wenn wir die Ta KI tatsächlich auch im besten Sinne nutzen. Also, und ich glaube, da kommt es wieder dann auf uns Menschen an. Da nutzen wir sie, um mehr Menschen bessere Lernformen zum Beispiel zu ermöglichen. Da sind wir dann wieder im Bildungssystem. Also, ich glaube, dann wieder die Überlegung, wofür können wir sie bestmöglich einsetzen, sodass wir sozusagen entscheiden, wofür sie uns dienen soll, und damit möglichst so eine Demokratisierung stattfindet. Also das wäre dann halt der Punkt, ne? Also Leine, wie lang ist die Leine oder nicht? Oder gibt es sie überhaupt oder nur virtuell, Marc?
Boah, jetzt haben wir natürlich echt die ganz großen Themen aufgemacht.
Und wir haben nur noch 10 Minuten.
Genau, und vielleicht ganz kurze Versuch darauf einzugehen und ein bisschen den Bogen zum Beginn zu spannen. Ich glaube, zum einen, was wir hier gerade beschreiben, ist, oder lass mich erstmal so anfangen. Der erste Punkt, den man, glaube ich, auch vorweg immer schieben sollte, wir haben natürlich echt jetzt auch jetzt wir hier in dem Kreis das Privileg, dass wir, und ich meine das wirklich so, wie ich sage, das Privileg, dass wir den Zugang haben zu all dem, uns mit den Themen auch beschäftigen dürfen und dass das jetzt schon Teil unseres Jobs ist, also dass wir diesen für viele Menschen steinigen Weg der Veränderung für uns haben, ganz natürlich gehen dürfen, weil wir das Glück haben, und so würde ich es auch wirklich beschreiben, genau in diesen Kontext gekommen zu sein und das Glück zu haben, dann noch in einem Land leben zu dürfen, das einen Rahmen bildet, was ja definitiv nicht international der Standard ist, die Infrastruktur zu kriegen, das Umfeld und auch, wir meckern viel über Bildung, ein Bildungsniveau, was uns eine gute Grundlage gibt, damit umzugehen und die Fähigkeiten, über die wir eben gesprochen haben, zu entwickeln. Lass mich das vielleicht vorwegstellen, weil das ansonsten,
Ja.
glaube ich, dann teilweise auch so ein bisschen für den einen oder anderen zu theoretisch rüberkommt. Was, glaube ich, aber wieder sehr schön anschließt am Beginn ist, dass das, was ihr gerade beschrieben habt, ja jetzt, finde ich, genau die Chance ist. Also zu sagen, nutzen wir technologische Möglichkeiten, die wir jetzt haben, um das, was du beschreibst, Jutta, nämlich Demokratisierung von eigentlich von Wissensgesellschaft, um das jetzt auf ein ganz neues Level zu heben. Weil heute bin ich in der Lage, ein gewisser technologischer Zugang natürlich vorausgesetzt, ja, also ich brauche schon irgendwie ein Device und eine Internetverbindung, um mit einer KI kommunizieren zu können. Weil da hatte ich auch mal so einen neunmal Klugen, der mir gesagt hat, ja, aber ja, es hat ja jetzt nicht jeder ein Handy oder so, ja, gekauft. Aber wir sehen Entwicklungen in Entwicklungsländern, wo ich einen technologischen Zugang geschaffen habe oder generell Zugang zu Technologie und zu Wissen. Also gibt schöne Beispiele gerade aus dem indischen Raum von Menschen, die mit einem niedrigen Bildungsniveau gestartet sind und nur rein durch den Zugang zu Wissensquellen, in dem Fall damals YouTube, einen Stand erreicht haben, der absolute Hammer. Und an vielen Stellen, und da kommen wir zur Veränderungsfähigkeit, Bereitschaft und Veränderungsumfeld, was das Niveau betrifft, auch das Wissensniveau, viele hier in den, sag mal, etablierten Industriestaaten überholt haben. Das ist ja eine Entwicklung, die wir in China sehen, das ist eine Entwicklung, die wir in Indien sehen, etc. Deswegen habe ich da große Hoffnung, dass, wenn ich diese drei Themen Veränderungsbereitschaft, Fähigkeit und Umfeld mitbringe, das ist auch eine Eigenverantwortung von Menschen, dass ich dann aber das Umfeld bieten muss. So, und da ist jetzt die Frage, ist das nicht genau die Chance der digitalen Renaissance in Deutschland und in Europa? Nämlich zu sagen, wir lassen uns nicht auf ein Spiel ein, wo es am Ende dann wirklich nur um den Recht, um das, um den, um Recht des Stärkeren geht oder hier dieses typische Survival of the Fittest, quasi die ganz wenigen der Tech-Elite, die am Ende des Tages alles dominieren und den eigentlich gesellschaftliche Wohlstand und Stabilität scheißegal ist, jetzt mal so platt gesagt, sondern da ein Gegengewicht zu bilden und zu sagen, Schritt eins ist, wir schaffen die Möglichkeit der Hyperindividualisierung von Bildung, ja, und damit der Demokratisierung. Wir vermitteln Fähigkeiten, Aussagen validieren zu können vor dem Hintergrund eines gesellschaftlichen Vertrags, was Ethik und Werte betrifft. Und ist das nicht am Ende des Tages dann ein Differenziator, der dann hoffentlich dazu führt, dass in den Kontexten, wo diese Werte und diese Demokratisierung wirklich eine Rolle spielen, halt nicht das passiert, was genau Jutta ja eben skizziert hat, nämlich dass jede industrielle oder technische Revolution und Disruption oft einhergeht mit einer gesellschaftlichen Disruption und Revolution, die teilweise zumindest temporär verheerende Folgen auf eine Volkswirtschaft und eine Gesellschaft hat, dass wir das quasi verhindern können, indem wir uns halt mit gesamtgesellschaftlichen Fragestellungen beschäftigen, in einem Kontext, und dann bin ich durch, in einem Kontext, dass all das in seiner DNA trägt. Ja? Ein europäisches System, was das Thema Demokratie, was das Thema auch zu sagen, ich sprach am Anfang, big is no more beautiful, besser sind quasi dezentrale Strukturen, die auf Diversität setzen, haben wir in Europa. Ja, müssen wir nur nutzen. Ein ethisches Wertekonstrukt haben wir in Europa. Ein Gesundheitssystem, über das wir in Deutschland viel meckern, was aber mega ist. Also wenn ich an China, USA etc. denke, boah, um Gottes Willen, da möchte ich nicht alt werden. Ja? Also wenn man da krank wird, ist man durch. In Deutschland sieht das nicht so aus. So, und Deswegen glaube ich auch an der Stelle ist das eine Riesenchance. Wir müssen die nur nutzen. Ja, wir müssen die nur nutzen. Und das ist, und dann jetzt wirklich letzter Punkt, aus meiner Sicht auch keine rein politische Aufgabe. Sondern es ist eine Aufgabe, wo Unternehmen, wo der Mittelstand, wo dann am Ende des Tages auch jedes Individuum, das die Privilegien mitbringt, die wir zum Beispiel haben, dran mitarbeiten muss und wo auch eine Verpflichtung da ist, dran mitzuarbeiten, weil sonst kriegen wir das nicht auf die Kette. Punkt.
Ich hab grad einen Vorschlag, den ich jetzt immer so offen in diesem Podcast auch thematisiere, weil ich finde, wir haben so zwei Punkte. Wir haben jetzt, finde ich, auf hochspannende Weise dieses Thema, was heißt das eigentlich nochmal, in der Tiefe, finde ich, auch diskutiert, die uns eine gute Grundlage schaffen würde, jetzt eigentlich nochmal über die Themen, welche Fähigkeiten genau sind es sozusagen, und das Thema Leadership, was ihr auch angesprochen habt. Und ich hätte jetzt den Vorschlag, dass wir nochmal eine zweite Folge machen und genau über diese beiden Themen tatsächlich auch nochmal intensiv sprechen, weil uns dazu jetzt einfach auch die Zeit fehlt. Aber Jutta, ich weiß nicht, wie du das siehst, wie du das jetzt für heute sozusagen auch nochmal, was diese Themen, die Marc auch gerade skizziert hat, Knoten in der Zunge, abrunden würdest, und ob das vielleicht eine Idee wäre, uns vielleicht nochmal beim nächsten Mal so die Themen der Fähigkeiten selber, also was sind dann genau die Fähigkeiten, die wir brauchen, und was heißt das eigentlich für das Thema Leadership, vornehmen könnten?
Ja, also ich finde die Idee gut, wenn Marc sich bereit erklärt, nochmal eine Diskussionsrunde mit uns zwei beiden zu
Super gern
machen,
natürlich.
dann machen wir das doch gerne. Dann machen wir das doch in einer der nächsten Folgen und widmen uns dieser Thematik. Ich meine, wir haben es jetzt ein bisschen gestrahlt. Also Leadership sind wir gar nicht drauf eingegangen. Bei den Kompetenzen sind wir schon mal ein bisschen so drauf eingegangen. Das Thema Vernetztes, also lieber klein als groß, haben wir eigentlich auch nicht so richtig diskutiert als solches. Also
Ganz angerissen.
wir haben es angerissen, ganz genau. Aber wir haben, glaube ich, den Kontext ganz gut eingefangen. Das, glaube ich, haben wir schon mal gut. Also das heißt, wir haben die Grundlage gelegt für die drei Säulen als solches. Und hiermit spreche ich eigentlich auch eine Einladung aus, nämlich Marc, wir würden uns wirklich sehr freuen, Julia und ich, wenn ich das mal so sagen darf, Julia, wenn wir die Diskussion fortsetzen könnten. Weil ich glaube, da ist sehr viel Interessantes drin, und ich habe es auch, ich fand es extrem spannend. Es hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, hier
Und
zu
die
diskutieren.
Einladung nehme ich natürlich super gerne an, weil mir geht es genauso. Ich fand das jetzt wirklich ganz, ganz toll, weil man jetzt, glaube ich, nochmal auf ein paar Grundfesten eingegangen ist, die so in der digitalen Renaissance-Story eher so ein bisschen nebulös vorweggeschaltet sind. Ich glaube, das hilft dann nochmal sehr als Kontext für die weitergehende Diskussion. Also von daher Einladung sehr gerne angenommen.
Super, dann machen wir das
Ja.
so.
Ja, ich danke euch herzlich. Mir ging es jetzt genauso, wie Marc das am Anfang beschrieben hat. Also ich gehe ganz anders raus, als ich reingegangen bin, tatsächlich aus
Jutta
dem
hatte das
Gespräch,
gesagt.
und fand das sehr inspirierend. Und ich finde das auch wirklich gut, nochmal so diesen Rahmen, diese Vision auch, diesen Kontext beschrieben zu haben, weil ich glaube, es geht eben nicht nur um, wir gucken uns jetzt einen Roboter an und gucken uns, was der macht und was der in Zukunft kann, sondern es geht um wirklich eine größere Idee und ein größeres Umfeld. Und das, finde ich, wird oft außer Acht gelassen. Insofern war das wahnsinnig inspirierend mit euch. Und wir machen uns jetzt an die Terminsuche und freuen uns auf die nächste Runde. Jutta, du hast das letzte Wort.
Ja, ich habe das letzte Wort. Ja, also Julia, jetzt hast du vielleicht mal einen Eindruck, wie sich so Mittagessen zwischen Marc und mir entwickeln. Wir sitzen dann da über, ich weiß gar nicht, wie lange das war, waren wir 3 Stunden irgendwie
Ja,
Mittagessen.
das war schon
Irgendwann haben wir
krass.
da zwischendrin auch mal was gegessen. Also ich glaube, es war, also für mich war es wieder mal sehr interessant. Und wir werden in der nächsten Podcast-Folge weiter miteinander diskutieren.
Super.
Das
Ich
ist
freue
also
mich
auch
drauf.
meine Einladung an die Zuhörer und Zuhörerinnen, und freue mich aufs nächste Mal.
Genau. Bleibt dabei. Erstmal einen schönen Tag für euch beide. Tschüss.
Danke.
Vielen Dank, mach's
Tschüss.
gut. Tschüss.
Ciao.